Ja, vielleicht habt ihr gerade so ein bisschen erkannt, dieser Traum, der euch erzählt wurde, war sowas wie eine moderne Auslegung, würde ich eher sagen, von Josef, um den es heute gehen soll. Ich weiß noch, früher, als ich ein bisschen kleiner war, hatte meine Mama so mir so einen Bibelcomic gekauft, da waren so ganz viele Geschichten vom Alten Testament drin und ich kann mich auch an ganz viele Geschichten noch sehr erinnern, an die Bilder, nur die Josef-Geschichte ist bei mir nicht mehr so präsent. Das liegt eigentlich daran, dass ich sie damals nicht so gern gelesen habe, weil ich irgendwie mal fand, die war sehr langweilig im Vergleich zu den anderen Geschichten. Weil dort wurde immer viel gekämpft und Burgen kaputtgeschlagen und Feuer fiel vom Himmel. Aber bei Josef war das immer so irgendwie so ein bisschen, ja, so eine Familiengeschichte irgendwie so ein bisschen langweilig. Aber als ich dann Christ geworden bin und diese Geschichte durchgelesen habe, habe ich selber gemerkt, dass da eigentlich eine echt kraftvolle Botschaft hintersteckt. Hinter dieser Geschichte, die ich glaube, heute uns noch mehr zu sagen hat als viele der anderen Geschichten, die man oft noch so im Alten Testament findet. Ich habe vor einigen Tagen einen Bericht im Fokus gelesen, da ging es so um Konflikte zwischen Geschwistern und da hat eine Universität in Illinois festgestellt, dass 3- bis 7-jährige Geschwister sich im Durchschnitt 3,5 Mal pro Stunde streiten. Ich habe das da mal hochgerechnet, das sind 50 Streitereien am Tag und dann kommt man auf knapp 20.000 im Jahr. Also da kann ich als Single schon verstehen, warum Eltern manchmal gestresst und müde sind. Genau, aber da geht's auch heute in der Geschichte drum. Auch die Familie, von der uns heute berichtet wird, von Josef, auch da war nicht alles Gold, was glänzt. Die Geschichte fängt an. Uns wird erzählt, dass Josef 17 Jahre alt war. Er wuchs auf als der jüngste von 11 Kindern. Jetzt muss man dazu sagen, dass er nicht, dass sein Vater nicht nur eine Frau hatte, wie wir das so kennen, sondern er hatte 4. Und von seiner Lieblingsfrau konnte dieser Mann, sein Vater Jakob, ganz lange keine Kinder kriegen. Und dann irgendwann hat es doch geklappt und Josef war quasi der erste und einzige Sohn aus der Ehe mit dieser Frau. Und Josef war oft mit seinen Brüdern unterwegs, er war mit ihnen Schaf- und Ziegenhüten. Und dann heißt es hier, dass jedes Mal, wenn Josef nach Hause kam, hinterbrachte er seinem Vater, wenn seine Brüder etwas Schlechtes taten. Das heißt, der Josef war sowas wie eine kleine Petzliese. Ja, also wenn die abends dann nach Hause kamen, die anderen Jungs erstmal ins Badezimmer waschen, Josef gleich zum Papa hin ins Zelt und dann ging's los. Du Papa, weißt du, der Dan, der wird nicht auf die Schafe aufgepasst und Nummer 24 hat sich das Bein verstaucht. Und der Naftali, der hat wieder ganze Zeit Fußball gespielt und ich musste die Ziegen alle alleine tränken. Und der Gad und der Assa, die haben wieder gekifft, obwohl du ja schon 1000 Mal verboten hast. Man kann sich vorstellen, wie nervig das ist, wenn man so einen kleinen Bruder hat, der immer alles petzt. Das macht er nicht gerade beliebt. Aber dann lesen wir hier noch ein Detail und ich glaube, das ist ein Detail, das hat die Brüder am meisten verletzt. Denn es heißt hier, Jakob liebte Josef mehr als alle anderen. Ich glaube, das Schlimmste, was Eltern ihrem Kind antun können, ist, ihm merken zu lassen, dass es nicht das Liebste ist, was sie in ihrem Leben haben. Und sowas hinterlässt bei Menschen immer sehr, sehr tiefe Spuren, sehr tiefe Narben, Verletzungen. Und so war das auch bei Josefs Brüdern. Wenn sie abends nach Hause kamen, dann hat der Vater sie vielleicht mal gefragt, hey, wie geht's den Ziegen oder wie viel Gras noch auf dem Weideland? Aber das war's dann. Aber wenn Josef kam, dann leuchtete sein Gesicht auf und von Josef wusste er alles, jedes Detail. Und dann heißt es eines Tages, dass Jakob seinem Sohn Josef einen besonders schönen Mantel kaufte. Und das machte diese ganze Situation nur noch schlimmer. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn ein Kind zu Hause alles von Tom Taylor kriegt und die anderen dürfen nur Kick-T-Shirts tragen? Das führt irgendwann zu Konflikten, das geht nicht gut. Jakob hat das gemacht. Und dann heißt es hier, seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Sie haben angefangen, Josef zu hassen und sie konnten kein Wort mehr mit ihm reden, heißt es hier. Im Hebräischen heißt es eigentlich, sie grüßten ihn nicht mal mehr. Kann sich das vorstellen? Der Josef kommt morgens in die Küche, alle sitzen am Frühstückstisch, er sagt Hallo und es kommt kein Guten Morgen, es kommt nicht zurück. So kalt, so distanziert waren die Brüder von Josef. Und dann eines Tages passiert es, dass Josef einen Traum hat. Ich habe früher auch als Kind oft geträumt, aber ich habe Träume als immer etwas sehr Schlimmes, etwas sehr Negatives erfahren. Es ging oft immer, irgendwie passierten immer so abstruse Sachen und ich hatte einfach keine Kontrolle in meinen Träumen. Es waren immer so, ich wollte mich bewegen oder ich wollte was unternehmen oder ich wollte weglaufen, aber ich war in meinen Träumen immer irgendwie wie gelähmt und habe das immer irgendwie total einengend befunden. Mir hat es manchmal Angst gemacht zu träumen. Es war für mich immer so ein Konflikt da zwischen dem, was ich tun wollte und dem, was ich eigentlich tun konnte. Als Kind habe ich das alles immer nicht so verstanden. Heute als Erwachsener weiß man, so sagt uns das die Wissenschaft, dass wir viele Dinge im Traum verarbeiten, Probleme, Ängste, aber auch manchmal gewisse Wünsche, die wir haben. Und Träume sind ja oft immer wahnsinnig real. Die Bilder, die Gefühle sind sehr intensiv, die man erlebt. Manchmal auch die Angst, die man hat. Und man ist oft irgendwie machtlos oder man kann nichts machen. Gott spricht auch heute noch durch Träume. Ich glaube nicht, dass Gott diese Träume, die wir haben, benutzt oder durch sie spricht. Aber ich glaube, dass Gott Menschen konkrete Träume geben kann. Es gibt eine Verheißung im Alten Testament beim Propheten Joel, wo es gesagt wird, dass die Alten Visionen haben und die Jungen werden Träume haben. Da geht es um die Offenbarung, die Gott schenkt durch seinen Heiligen Geist. Und auch heute erlebt man es gerade, wer mit Muslimen arbeitet, wird es wissen, dass ganz oft Gott durch Träume und Visionen zu Muslimen spricht und sich ihnen als Retter und Heiland offenbart. Und so kommt Josef eines Morgens runter, völlig begeistert, kommt zu seinen Brüdern und sagt, hey Jungs, ihr glaubt nicht, was ich heute Nacht geträumt habe. Wir waren auf dem Feld und wir haben Garben geschnitten, dieses Getreide, ja, und stellt euch vor, ich hatte die größte Garbe. Und der Ruben hat wahrscheinlich schon die Augen verdreht beim Cornflakesessen. Und dann redet Josef weiter und sagt, wisst ihr, was das Coolste war? Plötzlich fingen diese Garben an, sich zu bewegen und die haben sich aufgestellt. Und dann haben eure Gaben sich alle vor mir verneigt. Ist das nicht geil? Stellt euch mal vor, was das heißt. Ja, das heißt, eines Tages werde ich über euch herrschen. Ich kann euch was sagen und ihr müsst das machen. Ist das nicht cool? Die Jungs fanden das nicht sehr cool. Es heißt hier, als Josef seinen Traum den Brüdern erzählte, da hassten sie ihn noch mehr. Sie wurde noch wütender. Ich weiß nicht, warum Josef das gemacht hat. Vielleicht war er einfach in seiner Jugend so ein bisschen naiv oder vielleicht war auch ein kleiner Angeber und wollte einfach nur angeben. Vielleicht wollte er seine Brüder auch einfach nur imponieren, weil er ihnen einfach sagen wollte, hey Jungs, ich gehöre dazu, ich bin auch einer von euch. Oder vielleicht hat ihn das Ganze auch, dieser Traum auch so aufgewühlt, so überfordert, dass er einfach mit jemandem reden musste und es platzte einfach bei den ersten Leuten, die er sah, heraus und das waren nun mal seine Brüder, ich weiß es nicht. Ein paar Tage später kommt er wieder und er hat wieder einen Traum mit einer ähnlichen Botschaft. Diesmal träumt er von der Sonne, dem Mond und Sterne und er sagt, die 12 Sterne und der Mond und die Sonne haben sich vor ihm verneigt. Und da verhöhnten ihn die Brüder und erzählt das sogar seinem Vater und sein Vater wird sauer und tadelt ihn. Er sagt mal, Junge, hör mal, was soll denn das heißen? Willst du bei uns herrschen? Aber dann heißt es hier, Jakob, sein Vater, dachte über den Traum nach. Jakob selber, wer die Geschichten so ein bisschen im Alten Testament kennt, sein Vater hat in der Jugend mal erlebt, als er von zu Hause ausgerissen ist, wie Gott in einem Traum zu ihm gesprochen hat. Er hat gesehen eine Himmelsleiter, auf der Gott stand, Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihm Verheißungen gegeben und hat sie erfüllt. Und Jakob wusste, dass Gott manchmal durch Träume zu Menschen spricht. Und ich glaube, er hat das ernst genommen. Er hat darüber nachgedacht. Aber die Jünger konnten damit nichts anfangen. Und es steht hier zum dritten Mal. Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume. Es entsteht eine ganz große Kluft zwischen ihm und seinen Brüdern. Wenn Menschen hassen, wenn Menschen sich von Hass bestimmen lassen, von Bitterkeit oder von Zorn, dann endet das nie gut. Ich hörte mal vor kurzem einen Witz von einem Bauern, der hatte 3 Söhne und eines Tages kam der Älteste und sagte, hey du Papa, weißt du was, ich brauche ein Moped. Meine Freunde haben alle eins und ich will auch mit denen mitfahren. Und der Vater guckt ihn an und sagt, gibt's nicht, solange der Trecker nicht bezahlt ist, gibt's kein Moped. Bisschen später kam der Mittlerste von ihnen an und sagte, du Papa, ey, die anderen Jungs, die fahren ständig zum Bolzplatz, ich will eigentlich ein Fahrrad haben, ich kann ein Rad haben, dann kann ich da auch hinfahren. Nix, sagt der Papa, solange der Trecker nicht bezahlt ist, gibt's kein Fahrrad. Ein paar Stunden später stiefelte der kleine Vierjährige rein mit seiner Latzhose und seinen Gummistiefeln und sagt, du Papa, ich brauche ein Dreirad. Nix, sagt der Papa, solange der Trecker nicht bezahlt ist, kriegst du kein Dreirad. Kleine stinksauer protestiert, aber es nützt alles nichts. Der Vater schickt ihn raus, er ist stinksauer, knallt die Tür zu, geht raus über den Hof und sieht, wie gerade der Hahn auf der Henne sitzt und geht auf ihn zu, Wut entbrannt, tritt ihn runter und sagt, solange der Trecker nicht bezahlt ist, gehst auch du zu Fuß. Nun, die Brüder von Josef haben ihren Zorn, ihren Hass leider nicht an einem Gockel ausgelassen, sondern den kriegte Josef selber zu spüren. Eines Tages, heißt es, waren die Brüder weit weg, um die Herden zu weiden. Es war wahrscheinlich Trockenzeit, sie mussten weiter weg von zu Hause. Josef blieb zu Hause. Und nach einiger Zeit hatte der Vater länger nichts von den Geschwistern gehört, von seinen Brüdern, von seinen Söhnen, und schickt Josef, er sollte nachgucken. Und so läuft Josef nach Sichem, das waren damals 80 Kilometer zu Fuß. Er kommt nach Sichem, er sucht die Weidefelder ab, aber er findet seine Brüder nicht, er irrt draußen umher, er findet sie nicht. Und findet ihn einen Mann, wie er da auf den Feldern völlig allein umherläuft und fragt, was hast du denn, was machst du hier, was suchst du? Er sagt, ich suche meine Brüder, hast du sie gesehen? Und der Mann schickt ihn weiter nach Dothan, nochmal 25 Kilometer. Und da endlich findet Josef seine Brüder, 100 Kilometer entfernt von zu Hause. Als seine Brüder ihn von Weitem sehen, da sagen sie, da kommt ja der Träumer. Sie nennen ihn nicht, da kommt unser Bruder oder da kommt Josef. Nein, sie sagen, da kommt unser Träumer. Das ist oft so, wenn wir Menschen hassen, dann nennen wir sie nicht mehr beim Namen, sondern dann geben wir ihnen oft Namen. Und sie überlegen, was sie machen können und sie entscheiden sich, dass sie diesen Josef töten wollen. Und Ruben kriegt so ein bisschen das Muffensausen und sagt, hey Leute, hört mal, das können wir nicht machen, er ist immer noch unser Bruder. Da hinten ist ein Brunnen, schmeißt ihn da rein, ja. Und er hatte sich eigentlich heimlich so gedacht, Mensch, nachher kann ich den Josef da rausholen, bringe ihn nach Hause. Aber töten können wir ihn eigentlich nicht. Und als Josef näher kommt, da greifen sie ihn, sie reißen ihm diesen Mantel, den er von seinem Vater bekommen hat, ab und schmeißen ihn in diese Zisterne. Ruben geht zu den Tieren und guckt nach, während die anderen Brüder gerade essen. Und dann sehen sie, wie von Weitem eine Karawane ankommt. Und da hat plötzlich Judah eine Idee. Er sagt, hey, wisst ihr was, Jungs, wir brauchen uns die Hände gar nicht schmutzig zu machen. Warum verkaufen wir ihn einfach nach Ägypten? Dann werden wir schon sehen, was aus seinen Träumen wird. Dann sind wir ihn los. Und das machen sie. Kurzerhand, Josef wird verkauft. Als Ruben später wiederkommt und sieht, dass der Brunnen leer ist, schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Er sagt, Leute, wo ist Josef? Und dann sagen, wir haben ihn verkauft. Nach Ägypten. Und jetzt müssen sie das Ganze verdecken, vertuschen irgendwie. Und sie haben eine Idee. Sie nehmen dieses Gewand, das der Vater, der Jakob, seinem Sohn geschenkt hat, dem Josef. Sie zerreißen es in Stücke, reißen es ein, schlachten eine Ziege, tunken es in das Blut und bringen dieses zerrissene, blutige Gewand zum Vater. Und erzählen ihm und fragen ihn, ist das nicht das Gewand deines Sohnes Josefs? Ist es möglich, dass ein Tier ihn auf dem Weg gerissen hat? Als Jakob dieses Gewand sieht, bricht er zusammen. Er verweigert das Essen, er verweigert sich von irgendjemandem trösten zu lassen. Er ist am Boden zerstört. Er will mit niemandem mehr reden, er isoliert sich zurück, er hat keine Freude mehr am Leben. Alles, was ihm sonst Freude bereitet hat, kann ihn nicht mehr begeistern. So trauert er über den Verlust seines Sohnes. Er zerbricht daran. Und da begreifen die Brüder zum ersten Mal, was sie da eigentlich auf sich geladen haben. Sie sind zwar ihren verhassten Bruder Josef los, aber die Liebe ihres Vaters haben sie immer noch nicht gewonnen. Und die Not in den eh schon schwierigen Familienverhältnissen ist eigentlich nur noch viel schlimmer geworden. Das ist Sünde oder das macht Sünde. Sünde zerstört immer Beziehungen, sie zerstört Menschen. Wo Menschen sündigen, wo sie im Hass, ihrer Gier, ihrer Lust oder was auch immer nachgeben, da werden Beziehungen zerstört, da geht etwas kaputt. Vater-Sohn-Beziehungen brechen auseinander, Mutter-Tochter-Beziehungen brechen auseinander, Geschwister brechen auseinander, Ehemann, Ehefrau und auch Gott und Mensch. Wo Menschen an sich einander sündigen, da werden sie verletzt, da isolieren sich Menschen, da werden sie einsam. Menschen zerbrechen an ihrer Schuld. Der Sünde Sold ist der Tod, sagt die Bibel. Es zerbricht was, es stirbt etwas in uns. Und aus Konsequenz der Sünde fangen Menschen plötzlich an, Drogen zu nehmen, um sich zu betäuben, um ihre Verletzungen zu betäuben. Andere stürzen sich in irgendwelche Beziehungen, die ihnen nicht gut tun, nur weil sie nach Liebe und Aufmerksamkeit suchen, die sie damals von ihren Eltern nicht bekommen haben. Wieder andere eignen sich einen selbstzerstörerischen Lebensstil an, der sich ihr ganzes Leben durchzieht, der sie immer wieder auch in anderen Beziehungen scheitern lässt und den sie oft an ihre eigenen Kinder noch weitergeben. Sünde macht alles kaputt. Und diese Macht ist genauso heute noch präsent, genau wie damals, so wüte das auch heute in unserer Gesellschaft, in unseren Familien. Überall kann man es sehen, überall hört man es. Und ich glaube, ihr könnt viele Geschichten davon erzählen. Wahrscheinlich auch in eurer eigenen. Es ist die Macht der Sünde, die alles zerstört. Und Josef wird nach Ägypten verkauft. Er kommt nach Ägypten in dieses Land. Er wird an einen Mann verkauft, der nennt sich Potiphar. Der stellt ihn ein als seinen Sklaven. Und Josef muss arbeiten. Aber es heißt dann hier, dass Gott ihn segnet. Gott ließ ihm alles gelingen. Und dieser Potiphar ist begeistert von diesem Josef und der arbeitet sich hoch und er gibt ihn einem der höchsten Posten in seinem Haus und ist total zufrieden mit diesem Josef. Aber dann passiert etwas. Die Frau von Potiphar verguckt sich in den Josef. Und dann heißt es hier, Josef war ein gut aussehender junger Mann. Daher fing Potiphars Frau an, ihn zu begehren und forderte ihn auf, mit ihm zu schlafen. Obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gefühllos an Josef einfach vorbeigegangen ist. Wenn diese Frau da, wenn sich das vorstellt, jeden Tag, durch die Art und Weise, wie sie ihn angesehen hat, wie sie mit ihm geredet hat, durch den Tonfall, wie sie versucht hat, sich ihm anzunähern, ihn zu berühren, ihn immer wieder zu verstehen gegeben hat. Hey. Und Josef hat sich nicht darauf eingelassen. Ich kann mir denken, dass er schon manchmal echt mit sich gerungen hat. Dass ich gedacht habe, Mensch, warum eigentlich nicht? Wem schadet es denn? Diese Frau macht mir so eindeutige Angebote, wenn ich darauf eingehe, keiner wird es merken. Ich habe meine Befriedigung, meinen Spaß, sie auch. Warum soll man es nicht tun? So denken wir auch ganz oft, oder? Wenn wir in solchen Situationen kommen, wo wir denken, eigentlich sieht es ja keiner oder schadet doch keinem. Gut, Gott sagt da vielleicht was in seiner Bibel, aber es macht alles irgendwie doch keinen Sinn. Aber Josef macht es nicht und ich finde das sehr bezeichnend. Ich glaube auch, ich weiß, warum er das nicht macht. Weil er schon zu Hause erlebt hat, welche zerstörerische Macht hinter der Sünde ist, wenn man nicht nach dem Willen Gottes lebt. Das hat er in seiner Familie so mitbekommen und es spielt keine Rolle, ob man sich auf Sünde durch Lust oder Neid oder Gier oder Hass oder was auch immer einlässt. Wo immer Menschen sich der Sünde hingeben, da bringt die Zerstörung und Leid. Und darum lässt er das. Und er sagt zu dieser Frau, ich kann mich an Gott nicht versündigen. Ich mache es nicht. Und die Frau wird sauer und als sie wieder einmal nah an ihm dran ist, reißt sie ihm das Gewand vom Leib und er rennt weg, als sie wieder einen Versuch gemacht hat, mit ihm zu schlafen. Und dann schreit sie ganz laut und die anderen Diener kommen herbei und dann sagt sie, dieser Josef, der wollte mich vergewaltigen. Und als der Potiphar nach Hause kommt und das Milch kriegt, wird er stinksauer und schmeißt den Josef ins Gefängnis. Jetzt ist er nicht nur in der Fremde allein, sondern jetzt ist er auch noch im Gefängnis. Ja, eigentlich so weit unten, wie man tiefer gar nicht sein kann. Und an diesem Punkt macht die Bibel ein sehr bemerkenswertes Statement. Als Josef im Gefängnis war, heißt es hier, doch der Herr war auch dort mit Josef. Das sollte man eigentlich nicht meinen, oder? Wenn es Menschen gut geht oder wenn sie gesegnet sind oder wenn sie Erfolg haben, das ist doch, wo man sagen kann, okay, Gott ist mit ihm. Das sieht man ja, ist doch sichtbar. Aber hier im Gefängnis, wo er im Knast sitzt, da ist Gott bei ihm nach dem ganzen Kram, der jetzt passiert ist. Das finde ich das Interessante an dieser Bibel. Ich glaube nicht, dass Gott einfach nur in diesem Moment bei ihm war, sondern schon die ganze Zeit. In seinen zerbrochenen Familienverhältnissen, wo die Brüder sich nur noch hassten, wo rumgeholt wurde in der Familie, in einer Gesellschaft, in der soziale Ungerechtigkeit herrscht, wo Menschen ausgenutzt werden und ausgebeutet werden, im Gefängnis, wo Menschen gefoltert werden, wo es keine Menschenrechte gibt. Da ist Gott. Er begegnet Menschen ganz oft da an den Orten, wo wir eigentlich nicht hinwollen. Und ich erlebe es immer wieder, gerade hier in Deutschland, wo wir als Christen, wo es uns so gut geht, uns in unserem Reichtum eindecken, uns absichern nach allen Ecken und Kanten, oft so hungrig danach sind, Gott zu begegnen. Aber unser Leben doch immer so oft leer bleibt und wir diese Begegnung mit Gott nicht haben, weil wir oft die Wege und die Orte meiden, zu denen Gott uns haben will, weil wir Angst davor haben. Gott begegnet Josef hier nicht in einem Lobpreisgottesdienst, wo alle Halleluja schreien. Er begegnet Josef nicht an einem Urlaubsort, wo alles in ruhig ist und wo er morgens vor einem Sonnenaufgang steht und den Frieden der Natur genießt. Sondern mitten im Gefängnis, unter der Gewalt, unter dem Bösen, da begegnet er dem Josef. Und Gott wirkt und wieder durch Träume. Eine Zeit später, als er im Gefängnis ist, werden zwei Männer eingeliefert, ein Mundschenk, ein König und ein Bäcker des Königs. Es gab einen Anschlag auf den Pharao und er hatte diese beiden Männer verdächtigt und ins Gefängnis geschmissen. Und wie es nicht anders sein sollte, träumen diese beiden in der Nacht und sind morgens völlig aufgewühlt. Und Josef geht auf sie zu und sagt, hey, warum seid ihr so niedergeschmettert? Was ist los? Und dann erzählen sie ihm von ihrem Traum. Und der Mundschenk sagt, ich habe 3 Reben gesehen, die waren an so einem Rebstock. Und dann habe ich die ausgedrückt in so einen Becher und habe die dem Pharao gegeben. Was bedeutet das? Und Josef sagt, ich kann es dir sagen, weil Gott hat es mir gezeigt. Das bedeutet, dass du in 3 Tagen freigelassen wirst und dass du wieder ganz normal im Dienste des Pharaos arbeiten wirst. Cool, denkt sich der Mundschenk. Wenn ich rauskomme, wenn das stimmt, dann denke ich an dich. Als der Bäcker merkte, dass die Deutung ziemlich positiv war, entschied er sich auch seinen Traum, dem Josef zu erzählen. Und er sagte, hör mal, weißt du, was ich geträumt habe? Ich hatte 3 Körbe mit Brot auf dem Kopf und ganz oben schwirrten so Raben rum und haben da was rausgenommen. Was heißt denn das? Und Josef sagt zu ihnen, diese 3 Körbe stehen auch für 3 Tage, aber nach 3 Tagen wirst du nicht wieder beim V eingestellt, sondern du wirst getötet werden. Cool, sagt sich der Bäcker. Ich erzähle dir nie wieder, was ich geträumt habe. Nein, hat er nicht gesagt. Und genauso geschieht es. An 3 Tagen werden beide Männer entlassen. Der Mundschenk wird wieder eingestellt. Der Bäcker wird getötet. Aber der Mundschenk vergisst Josef. Es vergehen 2 Jahre. 2 Jahre, bis eines Nachts der Pharao selber Träume hat. Und diesmal Träume auch wieder, die Gott eingegeben hat. Er wacht morgens schweißgebadet auf, ist völlig aus dem Häuschen. Er ruft seine Gelehrten, seine Astrologen, seine Esoteriker und fragt sie nach der Deutung dieses Traumes. Aber sie alle wissen es nicht. Sie haben keine Ahnung. Und da plötzlich erinnert sich der Mundschenk und sagt, hey, da war doch mal was. Und er geht zum Pharao und sagt, Pharao, ich kenne jemanden, der kann diese Träume deuten. Und sofort schickt der Pharao Männer ins Gefängnis, lässt Josef holen. Er wird gewaschen, vor dem Pharao gebracht und der Pharao sagt ihm, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Und Josef sagt, nein, ich kann es nicht, aber Gott kann's. Vielleicht gibt er mir die Deutung. Und dann erzählt der Pharao ihm diesen Traum und er sagt, ich stand am Nil und ich habe gesehen, wie so 7 fette Kühe aus dem Nil kamen und an der Seite grasten. Und dann kamen plötzlich so 7 schwarze, magere Kühe mit roten Augen. Sie kamen raus und fraßen diese fetten Kühe einfach auf. Und dann kam ich an ein Kornfeld und ich sah, dass dort 7 dicke Ähren war, richtig schön anzusehen. Und plötzlich wuchsen so dürre Ähren auf, direkt neben ihnen und fraßen sie einfach auf. Was bedeutet das? Und Josef sagte zu dem Pharao, diese Träume sind von Gott. Gott sagte damit, dass es 7 Jahre an reicher Ernte in Ägypten geben wird. In dieser Zeit wird es genug zu essen geben für alle, aber direkt danach werden 7 Jahre kommen, 7 Jahre der Hungersnot. Und dass du das 2-mal geträumt hast, bedeutet, dass das sehr bald geschehen wird. Und dann sagt Josef zu den Pharao, dass er einen Mann einstellen sollte, der weise genug ist, für diese Zeit vorzusorgen. Als der Pharao das hört, ist er total begeistert und sagt, und ich weiß auch, wer dieser Mann ist, das bist nämlich du. Und von diesem Tag an wurde Josef zum 2. König, zum 2. Pharao in Ägypten genannt, der 2. mächtigste Mann im damaligen größten Reich. Und es kam genauso, wie Josef es vorausgesagt hatte. 7 Jahre lang gab es eine mega Ernte, Korn, Hülle, die Fülle. Das Vieh vermehrte sich, die Leute hatten genug zu essen. Josef baute Vorratskammern für die Ägypter und lud so viel Korn rein, wie irgendwie ging. Aber dann im 8. Jahr kam kein Regen mehr. Die Flüsse trockneten aus, der Nil überschwemmte nicht mehr. Das Gras, das abgefressen war, wuchs nicht mehr nach. Die Tiere verhungerten eins nach dem anderen und auch die Menschen hatten irgendwann ihren Reichtum aufgegessen. Und dann öffnete Josef die Vorratskammern und sorgte für das Volk. Diese Hungersnot breitete sich aus bis ins Land Kanaan, wo auch seine Familie, Jakob und seine Söhne, waren. Und als die Hungersnot auch dort schwierig wurde, hörten sie, dass es in Ägypten etwas zu essen gibt. Und so schickte Jakob seine 10 Söhne hin. Und die kamen nach Ägypten. Und als sie an diesen Kornkammern kamen, um sich das Korn zu holen, da sah Josef sie. Und er kannte sie. Aber seine Brüder erkannten ihn nicht. Und dann heißt es hier, seine Brüder erkannten Josef nicht, aber Josef erkannte sie. Er erinnerte sich an die Träume, die er vor vielen Jahren gehabt hat. Es scheint, als hat Josef diese Träume, die er damals seinen Brüdern erzählt hat, weswegen sie ihn verkauft hatten, in der Zwischenzeit völlig vergessen hat. Es waren mittlerweile 22 Jahre vergangen. Aber in diesem Moment, wo seine Brüder zu ihm kommen, sich vor ihm verneigen, erinnert er sich an diesen Traum. Und ich glaube, da versteht er auch zum einen die Zusammenhänge, dass alles, was passiert ist in dieser Zeit, dass es Gottes Plan war, dass Gott es so gewirkt hat. Und ich glaube, aus diesem Grund rächt er sich auch nicht bei seinen Brüdern, obwohl er die Möglichkeit dazu gehabt hätte, sondern sucht die Versöhnung mit ihnen. Und wie er das macht, ist sehr interessant. Als er seine Brüder sieht, geht er auf sie zu und beschuldigt, sie Spione zu sein und steckt sie für 3 Tage ins Gefängnis. Nach 3 Tagen lässt er sie vorkommen und verhört sie und fragt sie aus, wer sie sind, wo sie herkommen. Und sie erzählen ihm, wer sie sind. Sie erzählen ihm von ihrem Vater. Und sie erzählen ihm, dass sie noch einen Bruder hätten, der zu Hause geblieben ist, einen Benjamin, der von der Lieblingsfrau ihres Vaters war, die aber bei der Geburt gestorben war. Als Josef das hörte, horchte er auf. Noch ein Sohn von seiner Mutter. Und wie es aussieht, auch wieder der Liebling des Vaters. Und Josef sagt zu ihm, okay, ich will eure Geschichte prüfen. Ich schicke euch nach Hause und einer von euch bleibt hier im Knast. Und wenn ihr mir diesen Jungen bringt, dann glaube ich euch und dann dürft ihr alle zurück nach Hause. Die Brüder sind entsetzt, aber sie haben keine Wahl. Und so geht Simeon ins Gefängnis und die anderen Brüder nehmen das Getreide und machen sich auf den Weg nach Hause. Als sie ihrem Vater erzählen, was passiert war, schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Und er sagt, Jungs, was macht ihr mit mir? Ihr bringt einen nach meiner Söhne nach dem anderen um. Aber er erlaubt ihnen nicht, Benjamin mitzunehmen. Für Wochen war es kein Thema mehr, solange Essen da war. Aber irgendwann ging auch diese Vorräte zu Ende. Und die Brüder sagten zum Vater, wir müssen hin, wir müssen Getreide holen, sonst überleben wir nicht. Aber wir werden nicht ohne Benjamin gehen. Der Pharao hat uns klare Anweisungen gegeben. Wenn wir zurückkommen ohne den Benjamin, wird er uns alle töten. Und als der Hunger zu stark war, willigt der Vater ein. Und so schickt er seinen jüngsten Sohn Benjamin mit. Und sie kommen nach Ägypten und sie werden zum Unterkönig zu Josef gebracht und der lädt sie erstmal ein zum Essen. Er serviert ihnen ein Festmahl und dann heißt es hier, Josef wies jedem seiner Brüder einen Platz an und zu ihrer großen Überraschung setzte er sie nach ihrem Alter geordnet vom Ältesten bis zum Jüngsten. Ihr Essen wurde ihnen von Josefs Tafel serviert. Benjamin ließ Josef am meisten geben, 5-mal so viel wie seine Brüder. Wisst ihr, was Josef hier macht? Der stellt eine Familiensituation nach, die er von früher noch als Kind kennt. Wie sie an der Tafel seines Vaters saßen, nach dem Alter geordnet und er als der jüngste und Lieblingssohn bekam immer das meiste und das Beste. Und genauso macht er es wieder hier. Er bevorzugt den Lieblingssohn seines Vaters und beobachtet seine Brüder, wie sie reagieren. Sie essen zusammen, er lässt den Jungs das Getreide geben, er lässt den Simeon frei und schickt sie alle nach Hause. Aber heimlich spricht er zu seinem Verwalter und sagt, hör mal zu, ich möchte, dass du meinen silbernen Becher nimmst und ihn in den Sack von dem kleinen Jungen, von dem Benjamin steckst, auf dessen Esel. Und wenn sie weg sind, nach ein paar Stunden gehst du hinterher mit Soldaten und erzählst ihnen, dass jemand den Silberkrug des Königs gestohlen hätte. Und bei wem du den Krug findest, denjenigen nimmst du mit, die anderen dürfen gehen. Und so macht der Verwalter das. Als die Jungs weg sind, ein paar Stunden später geht er mit den Soldaten hinterher, er hält die Brüder an und sagt, hört zu, irgendjemand hat den silbernen Kelch gestohlen des Königs. Wer immer den hat, muss sterben, die anderen dürfen frei gehen. Die Brüder sagen, okay. Guck nach, von uns wird ihn keiner haben. Und als der Sack geöffnet wurde, einer nach dem anderen, fand man den Krug, den silbernen Krug beim Benjamin. Interessant, was Josef hier gemacht hat. Er gibt seinen Brüdern schon wieder die Chance, den meistgeliebten Sohn, den Lieblingssohn ihres Vaters wieder loszuwerden. Diesmal brauchen sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Sie brauchen niemanden töten, sie brauchen niemanden verkaufen, sie brauchen niemanden anlügen. So wie es aussah, war alles Benjamins Fehler. Aber die Brüder haben gelernt aus dem Zerbruch, den sie erlebt haben bei ihrem Vater und sie kehren alle mit um. Sie gehen zurück zu Josef und sie stehen für ihren Bruder ein. Und Judah ist bereit, sein Leben an die Stelle von Benjamin zu setzen. Als Josef das sieht, heißt es hier in der Bibel, kommen ihm die Tränen. Er schickt die Ägypter raus und er fängt an zu weinen. Und dann offenbart er sich seinen Brüdern und sagt, hey Jungs, ich bin's, Josef. Wisst ihr noch euren Bruder, den ihr gehasst habt, den nach Ägypten verkauft hat? Und die Brüder sind geschockt, sie können es nicht glauben. Und dann umarmen sie sich, sie weinen zusammen und dann heißt es hier ganz am Ende, dass die Brüder mit ihm redeten. Das finde ich interessant, weil ganz am Anfang der Geschichte hieß es, dass sie kein Wort mehr mit ihm reden konnten, weil sie ihn so hassten. Aber hier auf einmal reden sie wieder miteinander. Und ich glaube, dass diese Geschichte den Kern des Evangeliums ganz deutlich widerspiegelt. Es geht hier nämlich um Versöhnung. Ganz am Anfang in der Geschichte im Buch, im ersten Buch lesen wir, wie die Sünde in diese Welt kommt, wie Beziehungen auseinanderbrechen. Adam gibt Eva sich Schuld, aber er entschuldigt sich niemals bei ihr. Kain tötet seinen Bruder Abel und das ist das Ende der Geschichte. Isaac und Ismael werden aufgrund von Familienstreitigkeiten getrennt. Sie treffen sich nur noch am Grab ihres Vaters wieder, aber gehen für immer getrennte Wege. Jakob hatte sich mit seinem Bruder Esau zerstritten, wurde getrennt über lange Jahre. Esau verzichtet auf seine Rache, aber auch sie gehen getrennte Wege. Überall in jeder Geschichte merkt man, wie Sünde Zerbruch gebracht hat. Aber hier ist es das erste Mal, dass jemand bereit ist zu vergeben und Versöhnung anbietet. Und Josef sagt, ich habe erkannt, dass Gott selbst aus dem, was ihr Böses tun wolltet, Gutes hat entstehen lassen. Und darum geht es auch Gott. Es geht Gott darum, dass wir mit ihm versöhnt werden. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Es geht nicht darum, dass wir als Christen fromm werden, in die Kirche gehen oder nach hohen moralischen Maßstäben leben, sondern es geht um Versöhnung mit Gott. Darum ist Jesus gekommen, darum ist er am Kreuz gestorben, um diesen Zerbruch, den die Sünde bringt, kaputt zu machen, um Menschen wieder zusammenzubringen und um Menschen mit Gott zusammenzubringen. Es geht Gott einfach nur um Beziehung, dass Familien wieder zusammenfinden, dass Geschwister wieder miteinander leben, dass sie wieder Gemeinschaft miteinander haben, dass sie Leben teilen können, dass Ehen gerettet werden und Menschen wieder zusammenfinden, dass Vater und Töchter, Mutter und Söhne wieder zusammenkommen. Es geht